Dresden in echt mit Magnus. Ein Podcast über München und die Stadt.
So, jetzt gilt's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts hier aus Dresden. Heute zu Gast Florita Machokam. Herzlich willkommen, liebe Florita.
Danke, Markus. Danke für die Einladung.
Du, zunächst mal eine ganz vielleicht komische Frage. Kannst du was zur Bedeutung deines Namens sagen, bitte?
Die Frage ist nicht komisch. Ja, mein Name. Ich habe zwei Namen. Florita Machokam. Meine Mutter hat mir einfach erzählt, dass sie Florita, dass sie mich nach ihrem Lieblingsclub benannt hat. Sie ging einfach gerne in Lolita tanzen. Und das hat ihr gefallen anscheinend und dann Jahre später kam ich zur Welt und dann hat sie entschieden, Florita, weil mein Bruder heißt schon Florent. Und dann wollte sie beide kombinieren und hat sich für Florita entschieden. Und Machokam heißt die Königin der Armbände. Bei uns im Dorf, in Bamingina, das ist in Buda, im Westkamerun, wird man eine Königin, wenn man eingeheiratet im Königreich, wenn man diese Armband bekommt.
Ah, okay.
Genau, meine Mutter wurde dann zur Königin dieser Armbände. Meine Oma wurde zur Königin dieser Armbände inthronisiert.
Also dann bist du ja irgendwie auch eine Prinzessin.
Ja, ich bin definitiv eine Prinzessin.
Die Prinzessin der Armbänder.
Ich trage nur den Namen von meiner Oma. Aber mein Großvater war der Sohn des König. Ah, okay. Und sein Bruder wurde dann später zum König. Also sind wir so vom Königreich in eine Prinzessin.
Gut, na, also wir sind ja hier auch in Sachsen und so weiter, hier ist ja auch viel mit König und so weiter. Wir sind jedenfalls Kolleginnen und Kollegen hier beim Afropa e.V., Verein für afrikanisch-europäische Verständigung. Und du bist aber auf dem Sprung. Dazu können wir uns dann nochmal unterhalten. Also sind wir Kolleginnen heute, morgen auch, aber übermorgen schon nicht mehr. Und du hast aber eine so eine lange Zeit jetzt in Dresden gewohnt, dass dein Deutsch super ist. Und ich wollte dich ein bisschen fragen, was wirst du denn vermissen?
Alles. Ich glaube, alles von Dresden. Weil Dresden ist mein Zuhause. Ich kann mich daran erinnern, nach 2 Monaten her, hier in Dresden, ich bin Ende 2011 gekommen und nach 2 Monaten habe ich gesagt, ich fühle mich zu Hause.
Wow, und an was lag das? Kannst du das sagen? An den netten Menschen oder an dem schönen Fluss?
Oh. Es lag daran, an unterschiedliche Sachen. Ich war Au-pair-Mädchen. Und ich ging gerne hinter dem Palaisplatz, vor allem in der Nacht. Und dort habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und vor allem, ich habe meine Familie am Anfang vermisst. Und ich bin gekommen und die Kälte hatte schon angefangen. Das war im Oktober, am 11. Oktober. Und ich kannte nichts anderes und kannte auch fast niemanden hier, außer meine Gastfamilie und die Freundin eines Freundes, der in Kamerun war, der ist jetzt mein Bruder. Und ja, ich ging oft hinterm Palaisplatz da. Und ich habe auf der König, also im Obergraben gewohnt. Und ich kannte nur diesen Weg. Deswegen ging auch ich da in diesem Park und lag einfach da und habe die Stadt, die Leute beobachtet. Und ich habe mich einfach wohl gefühlt zu Hause. Und das war so eine lange Zeit, bis heute noch.
Also das beantwortet ja auch die Frage, die ich dir stellen wollte nach deinem Ort, weil wir hatten mal ein Projekt hier bei Afropa, was du auch gemacht hast, ne, wo die schwarzen Frauen, die BIPOC-Frauen mit so einer Kombination, ein Porträt mit sich und ihrem Lieblingsort hier fotografiert wurden, was dann auch eine Ausstellung war. Ne?
Ja.
Und das war sehr beeindruckend.
Ja.
dieses ur-augustinische, diese Orte und so weiter mit den jungen Leuten jetzt so kombiniert zu sehen. Und deiner wäre also dieser Platz am Palais.
Ja, meiner wäre diesen Platz, genau. Ja. Und ja, man hat, es ging ja in der Ausstellung darum, Dresdnerinnen zu präsentieren. Und manchmal, wenn man von Dresdnerinnen spricht, spricht man von Frauen, die hier geboren sind und ja, die weiß gelesen werden, in den meisten Fall. Und in diesem Fall war der Fokus auf Bebop-Frauen, die auch Dresdnerinnen sind. Und das wollten wir in den Vordergrund bringen. Und es ging darum, Dresden, einen Ort in Dresden zu finden, der sie mit ihrem Heimatland verbindet. Eine Person hat Albertplatz gesucht, ja, weil es viel lebendig ist, weil es Lärm gibt, weil Geschäfte da, viele Geschäfte. Ja. Und das war einfach schön, genau.
Nee, toll, das war auch eine beeindruckende Ausstellung und eines dieser Afropa-Projekte. Aber erklären wir doch nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern, was heißt denn Bipok?
Also das sind alle Menschen, die Rassismuserfahrungen machen. Das ist nicht so spezialisiert auf Hautfarbe und ja, oder Hautton. Und so. Es geht grundsätzlich um Rassismuserfahrungen. Und wenn man das wortwörtlich übersetzen will oder definieren will, das ist dann Black. Also das sind dann Schwarze, Indigenen, BIPOC und People of Color. Also, und People of Color wurde in den USA gegründet und das hat einfach alle Menschen bezeichnet, die unter Rassismus gelitten haben. Und dann später hat man nochmal Black hinzugeführt und Indigenen, weil das sind besonders Völker, also Menschen, die viel Rassismus erlebt haben. Es gibt unterschiedliche Ebenen von ja, Rassismus, genau. Und deswegen. Ja. Aber das ist wirklich heute, der Fokus ist auf Erfahrung, auf Rassismuserfahrung. Ja.
Wir werden uns da gleich nochmal ein bisschen drüber unterhalten. Jetzt mal halt meine nächste Frage, wo zieht es dich denn hin, wenn dir Dresden so gut gefällt?
Das habe ich noch nicht festgesetzt, ja, dass es darauf kommt.
Aber es geht nach Frankreich.
Es geht erstmal nach Frankreich, weil ich dort aus gesundheitlichen Gründen sein muss. Ja. Und dann von dort werde ich jetzt einen neuen Job suchen und in der Grenze. In Saarbrücken. Ich hoffe nicht in Saarbrücken oder in Luxemburg.
Luxemburg kann ich nur empfehlen. Das ist ein sympathisches kleines
ja,
Land.
Ja, das ist sehr schön. Ich weiß ja, auch.
Und die Luxemburger haben auch überhaupt keine Panik, dass man ihre Sprache irgendwann nicht mehr spricht, obwohl das ja nur ein paar hunderttausend Leute sprechen, ja, luxemburgerisch. Das finde ich irgendwie ganz erstaunlich, dass die da keine so eine Furcht haben. Und wie ist es mit deiner Sprache? Bist du froh, wenn du dann nicht mehr Deutsch sprechen musst und in Frankreich dann Französisch sprechen kannst?
Nein, Deutsch ist meine Herzenssprache. Und wenn ich über meine Arbeit oder meine Leidenschaft reden möchte, dann geht das nur auf Deutsch. Okay, ja. Das ist dann flüssig ja, auf Deutsch. Und bei anderen Sachen, wenn ich so plötzliche Emotionen, dann geht das auf meine Muttersprache, eine meiner Muttersprachen. Aber das ist meistens auf Deutsch. Ja. Und deswegen werde ich nicht aufhören, Deutsch zu sprechen, weil ich kann einfach nicht aufhören, Deutsch zu sprechen. Das ist so.
Und was für andere Sprachen sprichst du noch, nur der Vollständigkeit halber? Versuchen wir mal eine Aufzählung.
Also Sprachen, die jeder kennt, das sind Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und dann gehen wir nach Kamerun. Dann spreche ich Pidgin. Pidgin ist so eine erfundene Sprache, das ist Englisch. Mich mit Muttersprachen von der Region, wo man das spricht. Ja. In Kamerun spricht man überall Pidgin und es gibt auch Schriften, eigene Schriften und so. Und das benutzen Kameruner, um sich zu verstehen, weil wir haben mehr als 250 Sprachen und nur offizielle Sprachen, Englisch und Französisch. Und die Menschen, die das gut sprechen, die Menschen, die eine formelle Bildung haben. Und deswegen ist Pidgin einfach überall in Kamerun zu sprechen.
Und was sind dann deine Muttersprachen noch?
Meine Eltern kommen aus unterschiedlichen Regionen. Und mein Papa ist, seine Sprache ist Ngomba. Und ich habe mir Bücher in Kamerun besorgt, weil ich möchte lernen, wie man das schreibt und liest. Weil ich kann das nicht, ich habe das nur oral gelernt.
Ja.
Und meine Mutter, ihre Sprache ist Ngombala, sie hat zwei Sprachen, aber die andere kenne ich nicht. Ihre Sprache ist Ngombala, ich dachte, ich hätte das vergessen, aber in Kamerun jetzt, nach 2 Wochen habe ich wieder angefangen zu sprechen, das super. War sehr, sehr schön. Und dann gibt es noch die Sprache von meiner Patentante, weil ich habe bei ihr 3 Jahre lang gewohnt und sie hat nur Yemba mit mir geredet, okay. Ihre Sprache. Also da habe ich das auch gelernt.
Ja, wir müssen dazu sagen, dass du gerade mehr oder weniger frisch aus Kamerun kommst,
ja.
Wo du lange mal wieder warst. Auch dazu gibt es gleich nochmal ein, zwei Fragen. Aber du hast gesagt, wenn du dich über deine Arbeit unterhältst, dann sprichst du Deutsch. Was ist denn deine Arbeit?
Bis morgen.
Ja, bis morgen.
Aber das hört nicht auf, weil das ist ein Lebenstraum. Ich habe die letzten 2 Jahre in Dresden gearbeitet als Empowerment, also ich habe ein Projekt geleitet, das heißt Bauführung of Color. Du warst ja der Geschäftsführer. Du bist ja der Geschäftsführer. Und das heißt Bauführung of Color. Und es ging hauptsächlich um geschlechtsspezifisches Empowerment für Frauen und später auch Kinder. Das haben wir auch herausgefunden, dass Kinder auch dazu gehören, die Rassismuserfahrungen in Dresden machen oder die überhaupt Rassismuserfahrungen haben. Und darunter haben wir auch Empowerment gemacht für Frauen, die dann Flucherfahrung, Gewalterfahrung, alles, was um die Frau und um die Kinder herum haben wir gemacht, alle Themen.
Ja. Und davor habe ich dich kennengelernt als Kollegin,
genau.
Sozialpädagogin.
Ja, Migrationssozialarbeiterin, auch bei Afropa.
Ja. Ja, und das hast du an der hiesigen evangelischen Hochschule
studiert. Genau. Super. Ich habe an der Evangelischen Hochschule studiert, soziale Arbeit. Und ja, und nebenbei auch hier durch meinen Job hier habe ich viele Weiterbildungen machen dürfen. Empowerment Trainerin, Referentin für politische und Bildungsarbeit und Zumba Trainerin, also unterschiedliche Sachen, Moderation. Ja,
unterschiedliche Sachen. Mich hat aber auch, also ich fand zu Zeiten deiner Bachelorarbeit, als du die geschrieben hast für Sozialarbeit, das Thema dort ganz interessant, sodass ich dachte, wenn ich schon mal Gelegenheit habe, will ich dich eigentlich dazu nochmal befragen. Dein Thema von der Bachelorarbeit und wie bist du darauf gekommen?
Also im Studium, das Beste, wenn man Sozialarbeit studiert oder Psychologie und oder etwas in dieser Wissenschaft studiert, das ist, dass man an seine eigenen Erfahrungen und Traumata und so und Schwierigkeiten, Herausforderungen arbeiten kann. Und im Studium habe ich nur Themen ausgewählt, die mit mir was zu tun haben. Und so habe ich auch die Polygamie ausgewählt, weil ich finde das nicht okay. Ich habe das immer gehasst. Mhm. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo man das als Lebensform gelebt hat und ich fand das nicht gut. Mhm. Es gibt zwar einige gute Seiten, aber für mich sind die negativen Auswirkungen wichtiger. Und ja, die Polygamie in Kamerun darf man so viele Frauen heiraten, wie man will. Eigentlich ist es ist erlaubt, Polygamie ist erlaubt, das heißt die Mehrehe für die Polygynie und die Polyandrie, also Mehrehe für Frauen, Mehrehe für Männer. Aber nur die Männer dürfen darauf Anspruch haben.
Ja.
Ich habe mal einen Witz gemacht. Ich war in Berlin bei der Botschaft und habe gesagt, ja, ich komme jetzt demnächst und werde heiraten. Und heiraten einen Deutschen und einen Kameruner. Und sie sollen das dort zelebrieren.
Ja.
Weil Polygamie ja erlaubt ist. Und ich habe auch Anspruch drauf, weil es wird nicht im Gesetz, niemand ist im Gesetz aufgeschossen. Und dann meinte die Beamtin, oh, das ist erlaubt, aber ich würde mir nicht trauen, sie zu trauen hier, weil da wird mein Kopf rollen, das ist einfach verboten für Frauen.
Hi. Ja, und dann hast du das untersucht in der Bachelorarbeit?
Ja, es ging hauptsächlich um die Rolle der Frauen.
Ja, okay.
Weil das ist, für mich ist das ein Nachteil für Frauen und für Kinder.
Kann man
für
Nachteile?
Ja, es ist viel Stress, weil der Mann, die meisten Männer, da wo ich aufgewachsen bin, habe ich sehr selten gelungene Polygamien gesehen. Hm. Weil die meisten Männer dort einfach 3 Frauen, 4 Frauen hatten. Und haben, die Frauen waren dann, Entschuldigung für meinen Ausdruck, Legehennen. Mhm. Und dann müssen sie sich um ihre Kinder selbst kümmern. Ja. Und der Mann kam nur also als Figur, also repräsentativ, ja, aber mehr nicht. Ich bin aufgewachsen und habe alleinstehende Frauen. Ich kenne meistens nur das, dass Frauen alleine für ihre Kinder sorgen. Und das fand ich nicht okay. Und dann müssen sie nochmal bekämpfen sich noch die Frauen, sie wissen sich, und die Kinder auch, und es gibt sogar noch, es geht von Streitigkeiten bis zum Mord.
Ja.
Und vor allem schlimm wird es, wenn der Mann stirbt, und dann fängt der Krieg an um die Erbe.
Okay.
Und es ist einfach nicht schön. Und wir haben traumatisierte Kinder. Mhm. Und Kinder, die dann wiederholen auch.
Ja. Genau.
Und ja.
Dann hattest du einen gewissen Schluss, den du gezogen hast in deiner Bachelorarbeit?
Ja, dass Polygamie einfach nicht gut ist.
Ja, ja.
Dass man das abschaffen sollte.
Ja.
Aber ich habe unterschiedliche Formen von Polygamie studiert. Und dann, es gab eine, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht hat sie einen gewissen Nutzen. Mhm. Und das ist die, wenn ein Mann zum Beispiel eine Frau heiratet, und beide kriegen kein Kind. Und das ist meistens leider so in Kamerun, dass man die Schuld auf die Frau schiebt.
Ja.
Obwohl die Mehrheit der Unfruchtbarkeit auch von Männern kommt. Einen hohen Anteil.
Ja, klar.
Genau. Und
immer mehr.
Dann sucht der Mann sich eine, wenn das festgestellt ist, dass die Frau keine Kinder bekommen kann, dann sucht der Mann, im idealen Fall, geht die Frau zu ihm und sagt, ja, wir suchen jetzt eine zweite Frau, damit du mindestens Kinder kriegst. Das ist in dem Fall, wo beide sich lieben und aus Liebe geheiratet haben. Ja. Dann suchen sie gemeinsam eine Frau und sie kommen in die Ehe. Sie sind dann zu dritt und sie kriegt Kinder. Und ich kenne solche, ich kenne so 2 Beispiele, wo es funktioniert hat. Es gibt Frieden dort. Und aber in den auch in der Bibel hat man ja gesehen, mit Sarah und Abraham und ihre Magd. Genau, dann später gibt es meistens immer Probleme. Deswegen will ich das nicht machen.
Nee, richtig. Und dann kommen wir als Sozialarbeiterinnen dann wieder ins Spiel und so weiter. Also, okay, das ist ja auch ein eigenes Feld mit der Polygamie und den Verhältnissen, die das zementiert, auslöst, genau, die ungut sind. Zurück jetzt mal von dieser Art von Politik, weil das ist ja schon auch eine politische Sache, zu der Politik, wie wir sie hier in der Stadt sehen, Dresden. Hast du die Dresdner Stadtpolitik mitbekommen oder verfolgt über die Jahre?
Am Anfang ja, aber danach nicht mehr, weil ich habe dann gesagt, ich kriege die Krise. Ja. Sagen wir mal so, man könnte manche Sachen besser machen. Vor allem die Asylbewerberpolitik.
Ja.
Also die Migrationssozialarbeit und die Familienpolitik.
Ja, auch, ja.
Genau. Ja, deswegen arbeite ich nicht, möchte ich nicht in diesem Bereich arbeiten, Familienpolitik, weil ich damit nicht so zufrieden bin. Und ja, das sind so die Sachen, wo ich denke, okay, und auch in Sachen Rassismus.
Deswegen, da wollte ich auch dann noch hin auf die Frage, die wahrscheinlich ein bisschen auf der Hand liegt, nämlich wie es den BIPOCs in Dresden ergeht. Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen.
Ja, ein Schlagwort, ukrainische Krise.
Ja.
Da hat man, das ist ein perfektes Beispiel, wie es den Menschen hier in Dresden geht. Wir haben seit Jahren diese Schwierigkeiten, die mit geflüchteten Menschen.
Ja.
die hier seit Jahren kommen, weil sie Schutz suchen und Asyl. Und dann haben wir miterlebt, wie Pegida gegründet worden ist. Wir haben erlebt, wie die Gewalt immer eskaliert ist und diese Ausländerfeindlichkeit. Und plötzlich haben wir, und die Menschen, also die Menschen, die bei Pegida, ich habe mir immer gesagt, die Menschen demonstrieren da, weil sie wissen in Wahrheit nicht, was den geflüchteten Menschen zusteht. Mhm. Weil wenn die Wahrheit wissen würden, dann würden sie nie, es nie wagen zu demonstrieren. Weil sie haben sehr, sehr wenige Privilegien. Es geht um Privilegien. Und dann kam die ukrainische Krise. Ja. Und dann hat man ganz toll diese doppelte Moral gesehen.
Da wurde viel möglich gemacht.
Genau, das ist, die Menschen werden einfach klassifizieren, kategorisieren, je nach ihrer Herkunft und Aussehen. Mhm. Und die Politik hat das deutlich nochmal bemerkbar gemacht.
Ja.
Und ja.
Okay, ja, das ist uns ja in der Arbeit dann auch begegnet. Ne? Ja. Wir hier haben das in Afropa versucht, anders zu handhaben oder zu besprechen, aber auch hier gab es die Auseinandersetzung, ja, weil es natürlich zu bemerken war, dass auch die Ehrenamtlichen waren auf einmal da. Mhm. Ich meine, klar, der Krieg war auch, sagen wir, unmittelbar vor der Haustüre in Europa, so ungefähr, und die Leute sind ganz direkt hier aufgeschlagen, gerade hat man es noch in der Tagesschau gesehen. Mhm. Aber natürlich dann sozusagen ist es schwierig, hier mit freien Eintritten und freien Freifahrscheinen zu werben und die anderen ebenfalls zum Beispiel traumatisierten Klientinnen und Klienten dann haben das nicht gehabt. Ja.
Genau, und haben das immer noch nicht.
Ja.
Und manche Sachen, manche Privilegien, die sie hatten, wurden weggenommen.
Ja.
Und es ist einfach, das ist schade.
Nee, das ist, genau, das ist wahrscheinlich auch ein langes Thema. Wir haben ja bald.
Wir haben viele Menschen demonstriert. Ha! Ja. Und dann habe ich gesagt, oh, sie sind wach, es gibt Krieg in der Welt.
Ja,
sie
ja.
haben endlich mal die Augen offen.
Ja, ja.
Mit dieser Problematik ja. habe ich zu tun seit. In Kamerun gibt es seit 2017 Krieg.
Ja.
Also, und ich wusste, also. Ich weiß, dass es Krieg in der Welt gibt und ich bin nicht erst mit der ukrainischen Krise aufgewacht.
Ja.
Und das fand ich wirklich heuchlerisch, um ehrlich zu sein. Naja, es gibt ja, das ist klar, es ist wirklich klar geworden, dass wir Menschen kategorisiert werden.
Ja.
Genau.
Du in dem Zusammenhang, du hattest mir erzählt, als du jetzt wieder zurückkamst aus Kamerun, was deine Mutter eigentlich macht mit den Kindern.
Genau. In Kamerun gerade hat meine Mutter 21 Menschen, 22 jetzt, ist ein Baby dazu gekommen zu Hause, weil durch den Krieg in Kamerun zwischen die Englisch, wir haben zwei Amtssprachen in Kamerun, Englisch und Französisch, und die Region, die Englisch spricht, hat sich benachteiligt gefühlt,
ja.
und wollte da streiken, und dann hat unsere Politik, ist unsere Politik gescheitert. Mehr kann ich nicht dazu sagen, aus Sicherheitsgründen.
Ja.
Und dann haben wir jetzt geflüchtete Menschen, der Krieg ist ausgebrochen, dann haben wir jetzt geflüchtete Menschen aus der englischen Region, da wo meine Mutter herkommt, und viele sind einfach in die französische Region oder nach Nigeria geflüchtet. Mhm. Und in diesem Zusammenhang hat meine Mutter jetzt Kinder zu Hause, und ja. Und seit 2017 kümmern wir uns um sie, weil die Regierung tut natürlich nichts.
Ja, ja, ja. Und wie sind die politischen Verhältnisse in Kamerun? Vielleicht dazu noch eine Idee, weißt du, was da für Parteien an der Macht sind? Oder
ja.
ist das irgendwie, wenn du sagst, das hat nicht funktioniert?
Es gibt eine Partei an der Macht, seit mehr als 40 Jahren.
Super.
Und sie ist immer noch da. Mhm. Und jeglicher Versuch, eine Veränderung zu bewegen, ist mit Gewalt eskaliert.
Ja.
Und ja.
Okay. Also trübe Aussichten auch für die Zukunft. Und du kamst mit der Projektidee zurück, die ich wiederum schön finde. Ich weiß nicht, ob du da schon drüber sprechen kannst oder willst.
Das ist ein Lebenstraum.
Was deine große Idee ist. Ja.
Dadurch, dass ich aufgewachsen bin in einem Umfeld, wo Frauen und Kinder generell kein Sagen hatten und Nachteil waren und Frauen haben mehr gearbeitet. Ja. Das ist einfach eine Tatsache. Ja. Habe ich immer seit Kind, habe ich gesagt, ich möchte mit Frauen und Kindern arbeiten. Und dieser Traum, deswegen habe ich auch Sozialarbeit studiert,
ja,
um das zu machen. Und wir haben jetzt, ich gehöre einer Kirchgemeinde und wir sind in der Abteilung Messy Work. Und also soziale,
ja,
genau. Und jetzt wollen wir mit einem Projekt starten in Kamerun. Okay. Also wir haben das Loving Home. Ich schreibe auch gerade nochmal Sachen dazu. Heute Morgen war ich noch da schreiben. Und
ein Konzept.
Ein Konzept dazu. Wir haben schon einen Finanzplan für den Staat, weil wir müssen das leider aus eigenen Mitteln erstmal finanzieren. Und das wird dann von der Kirchgemeinde getragen. Und ja, und es geht um Loving Home. Also wir wollen Häuser von maximal 5 Kinder, das beste Teil wäre, Zahl wäre 4 und 2 Erwachsene dann im Haus, die sich dann um die Kinder kümmern, also wie eine Familie.
Ja.
Am besten, wir ziehen dann auf Witwe, Frauen, die verwitwet sind, oder Frauen, wo die Kinder schon groß und außerhalb sind und des Hauses sind und die dann Zeit haben, nochmal Kinder zu erziehen und das, wir wollen das so machen. Wir fangen jetzt mal mit einem Haus.
Na klar, nee, das ist eine tolle Idee. Da hoffe ich nur, dass du bei Afropa auch ein bisschen Einblick gekriegt hast, weißt du, wie die Organisation von so Projekten organisieren kann. Manchmal auch, wie man es nicht machen sollte, da kann man ja auch viel lernen.
Ja, und nicht nur ein bisschen. Afropa, ich sitze hier heute und kann über solche Sachen sprechen, weil ich überhaupt bei Afropa war.
Ja, und sag mal, wie bist du hierher gekommen? Eigentlich zu Afropa, du hättest ja auch.
Ja, durch unsere internationale Mitarbeiterin von der Uni.
Ja.
Sie ist befreundet mit Emiliano.
Alles klar.
Und dann kam ich zum Probedeutigung. 2 Wochen vorher in der JS machen wir eine Probedeutigung für internationale Studenten. Und dann meinte sie, dann haben wir so einen Ausflug geplant und am Ende sollten wir bei Afropa essen. Und da hat sie mir dann Emiliano und Luis vorgestellt.
Okay.
Und gesagt, ja, ich stelle dir Frau Rita vor, schnapp sie hier und arbeitet zusammen und führt sie hier. Und ja, das war 2013. Und so habe ich dann angefangen, ehrenamtlich in Afropa zu arbeiten.
Wow.
Ja.
Und wir haben uns das erste Mal kennengelernt, das weiß ich noch. Da war Bunte Republik Neustadt, BRN, auf dem Martin-Luther-Platz, wo Afropa ja seine Büros hatte. Und ich habe damals in der BAG gearbeitet, ich weiß gar nicht für wen, für irgendeine Abgeordnete. Aber jedenfalls die BRN haben wir dort gemacht.
Ja.
Und ihr habt gekocht wie die Weltmeisterin. Die ganze Nacht, und die Tatjana hat die ganze Nacht gekocht und dann die ganze Küche natürlich wieder aufräumen müssen und da zwischendurch vor Erschöpfung eingeschlafen. Also eine riesige Zeit.
Wirklich eingeschlafen, ja. Also die BRM, ich finde es schade, dass man das jetzt abgesetzt hat.
Ja.
Man hat ich fand das schade, weil ich habe mich immer besonders auf die BRM gefreut.
Ja.
Weil ich konnte da viele Menschen kennenlernen und das Essen aus Kamerun, mein Herkunftsland, präsentieren. Und mein bester Moment war so ab 23 Uhr, weil ab 23 Uhr haben wir angefangen, das Essen gratis zu verteilen.
Ja, weil es weg musste.
Ja, weil es weg musste und wir mussten dann am nächsten Tag frisch machen.
Ja.
Und dann haben wir angefangen, gratis das Essen zu verteilen. Und das ist einfach gesellig. Das ist so wie ein offenes Restaurant, wo alle da sitzen und reden und sprechen.
Ja.
Und ja, und am Sonntag war noch am tollsten, weil es kamen Vereine aus der Stadt und haben dann die restliche gesammelt. Vor allem das Ungekochte, was wir nicht benutzt haben. Reis und so. Dann haben wir das einfach vorbereitet. Das waren so meine Lieblingsmomente.
Nee, das war schön. Genau. Ja, das da war haben wir uns das erste Mal, dann sind wir uns über den Weg gelaufen. Und was wird dir auf keinen Fall von Dresden fehlen, wenn du jetzt nach Frankreich ziehst?
Ich würde sagen, die Ausländerpartie.
Ja. Also das Thema wieder sozusagen, ja.
Die Ausländerfeindlichkeit, ja. Und dieser Racial Profile.
Ja. Na, ich bin mal auch gespannt, ob das in Frankreich.
Nee, ich war schon ein paar Mal dort und ich habe das selten gesehen.
Ja.
Es ist mir nicht so passiert, dass ich einfach auf der Straße beschimpft worden bin.
Ja.
Das ist mir nicht passiert.
Genau.
Oder dass ich einfach in der Bahn sitze und Racial Profile, es kommt ein Kontrolleur und der kontrolliert mich.
Ja.
Und lässt die anderen oder am Bahnhof so. Ja. Kontrolliert nur mich, aufgrund meiner Hautfarbe,
ja.
Aufgrund meines Aussehens, ja. Und lässt die anderen. Das ist mir noch nie dort passiert, seit ich dort. Ich gehe oft dort und es ist mir noch nie dort passiert, leider.
Nee, das
leider ist es. In Dresden gibt es noch viel zu tun in dieser.
Und würdest du sagen, das ist das größte Problem, was die Stadt hat? Oder gibt es sozusagen über diesen Alltagsrassismus und dieses Thema was drüberstehendes noch? Oder?
Es gibt zwei Probleme, die ich immer hier bedauert habe in Dresden. Das ist diese Sache, die Ausländerpolitik. Und der Rassismus, alles was dazu gehört, ich finde, man könnte mehr tun,
ja.
Diesbezüglich. Und das andere Problem ist auch, habe ich schon vorher gesagt, Kinderarmut.
Kinderarmut, ja.
Ja, und nicht nur die ausländische oder die Menschen, die Migrationskompetenzen haben, sind ja. Davon betroffen, sondern auch gebürtige Deutsche und Bio-Deutsche, weißgelesene Deutsche sind davon betroffen. Man
ja.
muss nur in den Brennpunkten von Dresden gehen, um zu sehen. Ich finde, in dieser Hinsicht sollte auch mehr getan werden. In Golpitz, in Polis, also so mehr Strukturen dort öffnen, also ja. soziale Strukturen, Sozialarbeit, ja. Sozialarbeit, weil ich sehe Kinder. Und ich kann mich nicht zurückhalten, wenn es um sowas geht.
Ja.
Und ich finde es halt schade, weil ich finde, Deutschland hat ein Entwicklungsniveau erreicht, wo man solche Sachen nicht mehr sehen sollte.
Ja, eigentlich schon.
Ja. Genau.
Nee, klar, ist ja auch wieder eine ganz politische Frage, die auf die aber, denke ich mal, eine Antwort gefunden werden muss.
Und die langzeitarbeitslosen Eltern.
Ja. Die Perspektivlosigkeit, ja. die dann weitergegeben wird und die Kinder, die gar nicht wissen, wie der Sinn eigentlich
genau.
im Leben herzustellen ist.
Ja, wir haben Eltern, die aus irgendeinem Grund arbeitslos werden oder langzeitarbeitslos, die dann in Alkohol, in Alkoholismus rutschen. Dann haben wir darunter Kinder. Dann haben wir, also das ist ein ganzes System, das ist so wie ein Teufelskreis.
Ja, das ist ein Teufelskreis.
Und ich finde, man sollte präventiv handeln.
Ja.
Ich weiß, wir sind eine Leistungsgesellschaft, aber wir brauchen wir brauchen alle,
ja.
damit es funktioniert. Und Kinder sind nun mal die Zukunft von Deutschland,
ja.
weil wir werden alle nicht mehr da sein. Und wenn wir nicht dafür sorgen,
ja.
dass sie einigermaßen mit gleiche Startchancen aufwachsen.
Ja.
Was soll dann? Wer soll dann retten? Wie soll das dann alles funktionieren?
Ja, ja.
Ja, und ja.
Nee, danke. Bist du eigentlich Deutsche jetzt?
Ja, ich habe mich einbürgern lassen. Es gab immer etwas Deutsch. Ich habe gesagt, ich bin Deutschland. Das ist eine Herzenfrage.
Nee, schön.
Eine Herzengeschichte, ja.
Auch wenn ich das jetzt nicht so nachvollziehen kann als Gebürtiger, aber nee, das ist ja schon auch eine Aktion dann. So, wir nähern uns dem Ende. Ich will noch zwei, drei, also was mir fehlen wird, was mir gerade durch den Kopf schoss, ihr habt immer so ein Gericht gehabt mit so einem Fisch und so eine scharfe Soße. Da habe ich echt keine Ahnung, wie ich das kompensieren soll, wenn du auch du nicht mehr hier bist.
Ja, ich kann dir beibringen, wie das dann, wie man das macht.
Nee, dafür reichen jetzt die 2 Tage nicht. Nee, und du wirst mir natürlich auch sehr fehlen.
Ja, ich komme auch zurück.
Bitte, komm doch manchmal und lass dich hier erblicken oder berichte dann auch, wie es ist, wie die Unterschiede auch sind. Das wäre auch hochinteressant.
Ja.
Als Abschluss habe ich mir gewünscht, weil du ja so eine Persönlichkeit bist, weißt du, die sozusagen auch eine gewisse Präsenz hat. Und es hat aber auch damit zu tun, dass du so ein Verwandlungsgeschick hast. Ich weiß es, weil ich dich in allen möglichen afrikanischen, deutschen Klamotten bewundern durfte. Und da gibt es diese Anekdote von der einen Klientin, die ratsuchend 2-mal hintereinander zu uns ins Büro kam. Die habe ich mir zum Abschluss gewünscht. Erzähl mir doch nochmal bitte.
Ich saß hier im Büro, da wo wir gerade unser Gespräch, also Podcast haben. Und dann kam die Klientin, ich war bei der offenen Beratung, dann kam sie. Und dann, es hat einfach so funktioniert, dass wenn eine Klientin kam, man konnte ihr nicht so punktuell helfen aufgrund der Zeit, dann hat man sie eingeladen im Büro oder wenn sie zum ersten Mal da kam, damit sie, und vor allem zu Dresden Nord gehörte, damit sie eine zugewiesene Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter bekam. Und dann kam sie zu mir aus Venezuela und ich spreche Spanisch. Dann habe ich, sie hat mir erzählt, was los war, und dann habe ich gesagt, okay, das ist eindeutig ein Fall von Fachleistung, Anzeige. Und dann habe ich sie dann im Büro bestellt und eingeladen.
Für den nächsten Tag
schon. Für den nächsten Tag. Und sie kam im Büro. Ich habe auf sie gewartet im Büro und ich ging dann unten. Sie hat gesagt, ich bin hier. Und dann ging ich unten, um sie abzuholen. Da hat sie mich so begrüßt. Sie war evasiv. Ich war ein bisschen, ich habe geguckt und gesagt, was passiert jetzt? Aber ich hatte keine Ahnung, dass sie mich nicht erkannt hat. Und dann sind wir hochgekommen und du saßt da
hinten. Ich saß daneben und er hat irgendwie länger
mit dem Arzt gesprochen. Ja.
Aber sie war immer so ein bisschen reserviert.
Ja. Und angefangen, wollte ihre Fachleistungsanzeige schreiben und sie war reserviert. Und irgendwann hat sie sich nicht mehr zurückhaltend und hat gefragt, ich suche die Frau mit dem großen Haar. Und dann sage ich, und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, warum sie so war, ihre Körpersprache. Die Frau mit dem großen Haar. Dann habe ich ein Foto gezogen. Meinst du diese Frau hier? Und dann sagt sie, ja, sie. Dann habe ich gesagt, das bin ich. Das bin ich. Und es war ihr so peinlich. Und dann habe ich gesagt, kein Problem. Ja. Ich hatte einfach die Frisur geändert.
Du hattest übernacht.
Ich hatte meine Haare zusammengebunden. Ja. Und dann hat sie mich nicht mehr erkannt. Das war sehr lustig.
Das war wirklich beeindruckend, aber sagt eben auch viel aus, wie das ganze Gespräch, für das ich mich sehr bedanke, Florita. Florita Mafokane verlässt Dresden und zieht nach Frankreich.
Erstmal
nach Frankreich, genau. Wer weiß wohin. Jemand, der aus Kamerun kam, der weiß nicht, wo das noch alles hingehen kann.
Ja.
Okay, und damit verabschieden wir uns.
Danke, ich bedanke mich auch für das Gespräch, Magnus. Das ist ein ganz tolles Ende. Ich habe dir erzählt letzte Woche, dass mein Herz sehr schwer ist, dass ich schwierig aus dem Haus gehe, weil alles mir schon fehlt. Und ja, ich freue mich, dass wir das hier machen dürfen, dass du mich auch eingeladen hast.
Ich dachte schnell, bevor du jetzt wirklich abhaust.
Ja, und ich komm immer wieder. Also das ist ja mein Zuhause.
Gut, dann danke.
Ja.
Und auch danke an den Tom, der das hier aufgenommen hat. Den müssen wir jetzt reinholen, damit er den Ausknopf drückt.
Ja. Tom.
Tom, kannst du mal den Ausknopf drücken?
Nein,
ja,
ich gar nicht.
Ja.
Ja, wir sind fertig.
Keine Dreiviertelstunde.
Nee. Magnus, ich habe nicht mal
weil du so,
60 gesprochen.
Weil du auch so gesagt hast, das ist lange. Ich habe jetzt nicht auf die...
Jetzt